Vetivolution, positive Entwicklungen für die Tiermedizin. Herzlich willkommen und schön, dass du den Weg hierher gefunden hast zu diesem neuen Podcast. Du bist Tierärztin oder TFA oder bist irgendwie mit der Tiermedizin verbunden und du interessierst dich für die Themen Mental Health, die Arbeitsbedingungen und die aktuellen Branchenentwicklungen, dann bist du hier richtig. Wir treffen interessante Menschen aus dem VetMed-Kosmos und auch darüber hinaus und diskutieren spannende Fragen rund um die brennenden Themen der Tiermedizin. Und wir, das bin ich, Jana, und mein Kollege Karim. Wir sind Tierärzte und Gründer von Vetivolution. Hallo Karim.
Hallo Jana.
Back in Podcast Game.
Yes.
Das hier ist nur eine ganz kurze Einleitung. Wir sind wie immer, oder vielleicht nicht wie immer, aber wir haben einen Gast heute da. Mhm. Dieser Gast ist Dr. Tatjana Breitgens.
Genau.
Und wir schauen
uns ein bisschen an, wie die Blackbox Coaching eigentlich von innen aussieht. Also ist es da wirklich so schwarz drin oder nicht? Weil Coaching ja irgendwie alles und nichts bedeuten kann. Wir wissen alle, es ist kein geschützter Begriff. Es kann irgendwie von Humbug bis super sinnvoll alles sein. Und wie man das erkennt und was es damit eigentlich auf sich hat, das erfahren wir heute.
Und vor allen Dingen, welchen Blick Tatjana aus ihrer Sicht auf unsere Branche gerade hat. Hallo, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So, wir sind zu dritt heute. Tatjana ist bei uns. Hallo, Tatjana.
Ja. Hallo.
Tatjana, um dich einmal kurz, also ich würde dich kurz einleiten und dann darfst du gerne noch ein bisschen was selber zu dir erzählen, warum wir dich heute hier im Podcast haben. Du bist Tierärztin und du bist aber auch Coachin.
Ja,
und,
Coach, genau.
Coach. Ja, jetzt weiß man vielleicht nicht unbedingt direkt, was das miteinander zu tun hat oder wie man das in unserer Sparte umsetzen kann. Magst du kurz erzählen, was du so machst?
Ja, gerne. Also wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, ich bin Tierärztin und berate Kollegen und Kolleginnen in beruflichen Situationen. Also das sind meistens Situationen der Umorientierung, sage ich jetzt mal. Also entweder startet man neu nach dem Studium oder das ist zum Beispiel nach einer Elternpause, nach einer längeren Pflegepause. Das kann genauso sein, dass man jemanden pflegen musste und lange aus dem Beruf raus war. Und aber auch genauso eben die Situationen, in denen leider unsere Kolleginnen keine Lust mehr haben, weil sie in der Klinik oder in der Praxis in den momentanen beruflichen Bedingungen einfach total gestresst sind und teilweise auch einen Burnout haben, nicht mehr können und dann andere berufliche Einsatzgebiete suchen. Und das ist teilweise schwierig, das hört sich immer so einfach an, aber die meisten haben das wirklich so im Kopf. Es gibt für uns die Praxis und die Klinik. Und die Industrie, aber was steckt hinter dieser Industrie? Also was kann ich alles machen?
Ja.
Ich sag's jetzt mal,
es gibt ja
nicht nur die Industrie. Genau. Und da helfe ich quasi dabei.
Okay.
Darf ich,
so ganz banal gesagt.
Ja. Darf ich direkt mal einhaken mit der Frage, die man ja unter Tiermedizinerin immer direkt als erstes stellt. Wo hast du denn studiert?
Ich habe in München studiert. Mhm. Ich bin ja auch ein Münchner Kindl. Mhm. Ich hatte Glück und habe einen Studienplatz in München bekommen. Und habe davor aber noch eine Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht.
Ah, okay.
Ah, cool.
Somit kenne ich dieses ganze Paket drumherum.
Ja.
Also auch den Stress der Tierarzthelferin, aber die spielen jetzt wahrscheinlich heute nicht so die große Rolle. Aber genau, ich habe in München studiert und habe auch während dem Studium schon für Royal Canin gearbeitet oder für einen größeren Futtermittelhersteller.
Ist schon okay.
Aber das heißt, daher kennst du auch die Industrie. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Du warst auch selber da drin.
Genau, ich habe so diesen klassischen Studentenjob, sage ich jetzt mal, am Anfang gemacht. Ich war Promoter und stand dann in den Futtermärkten und habe Futtermittelberatung gemacht und bin aber dann ganz schnell in den Trainingsbereich gekommen und habe Produktschulung und Verkaufsschulung gemacht. Und das habe ich sehr lange gemacht. Also insgesamt war ich, glaube ich, knapp 17 Jahre dafür tätig.
Crazy.
Ja, wirklich lange. Und so bin ich auch, ich habe ja in der Tierernährung promoviert, so bin ich wahrscheinlich in der Tierernährung auch hängen geblieben. Habe dann auch die Ernährungsberatung gemacht in der Tierernährung. Und ja, jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, schon so an der, was ich alles so gemacht habe. Ne?
Das macht gar nichts. Das ist voll spannend.
Ja.
Mich würde da eine Sache ganz besonders interessieren, weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre hier diesen Podcast und ich höre dazu und ich habe nicht so den Einblick da drin, dann gibt es ja so diesen großen Begriff Coaching und das ist ja für viele ja im Endeffekt so eine Blackbox, weil man nicht so genau weiß, was dahinter steht und die Abgrenzung zu Psychotherapie irgendwie so ein bisschen schwammig ist und wann brauche ich das eigentlich? Können wir uns mal diesem Begriff Coaching nähern? Wie würdest du das definieren?
Also du hilfst im Prinzip durch das Coaching und durch die richtige Fragestellung der Person den richtigen Weg für sich selbst zu finden. Mhm. Also du zeigst ihm quasi dadurch deinen Weg. Das Coaching ist ja nicht, dass man sagt, ich weiß, was für dich gut ist und du musst das und das machen, weil das für dich toll ist, weil dann stülpst du ja jemanden deine Meinung und deine Sichtweise auf, sondern du hast natürlich eine Meinung und eine Sichtweise, aber die Kunst in Anführungsstrichen besteht darin, der Person diese Fragen zu stellen, dass man ihnen tatsächlich diesen richtigen Weg aufweist. Ja, der kann ja schlangenlinienmäßig sein, der muss ja nicht gleich so direkt sein, aber das ist eigentlich die Kunst dabei.
Darf ich da direkt eine kritische Frage anschließen? Also weniger kritisch dir gegenüber, als mehr kritisch unserem Berufsbild gegenüber. Weil, also ich weiß natürlich, dass das Coaching ja total sinnvoll sein kann, ne? Weil das ist ja ein breites Feld, sage ich mal. Aber wenn man das fundiert macht, wie du das machst, dann kann das ja sehr, sehr sinnvoll sein. Aber jetzt kommt die kritische Frage. In unserem Berufszweig sind wir ja leider noch sehr viel mit dem Kopf durch die Wand und Eigenbrötler und man macht einfach sein Ding und man muss da irgendwie alleine durch. So. Wie ist deine Erfahrung, wie wird das denn angenommen von Tiermedizinerinnen und Tiermedizinern, dieses ja, Hilfestellung in Anspruch nehmen?
Ach, das ist schwierig. Also ich glaube, die meisten, also abgesehen davon glaube ich, dass es viele gar nicht wissen, dass es sowas gibt, dass man ihnen wirklich helfen kann, glaubt man ja, dass man im Studium, also ich weiß nicht, mir ging es zum Beispiel so, ich wusste eigentlich immer, für mich gibt es nur die Praxis. Mhm. Ich wollte immer Kleintiere und Pferd machen. Das habe ich auch lange verfolgt. Und ich glaube nicht, dass ich in der Situation ein Coaching in Anspruch genommen hätte, weil das für mich klar war. Aber ich glaube, für Leute, die einfach die Schnauze voll haben von dem, was sie gerade machen, weil sie auch nicht mehr können und keinen Ausweg mehr sehen. Ich überspitze das jetzt ganz mal und nicht wissen, was man jetzt machen kann und vielleicht in den nächsten Job stolpert, weil man bei der Agentur für Arbeit diese klassischen Jobs angeboten bekommt. Da ist die andere Praxis, die jemand sucht. Ja, denen kann man helfen. Und ob das angenommen wird, auf deine Frage zu antworten, ja, also ich glaube, wenn sie es wissen, welchen Mehrwert sie dadurch haben, würden es wahrscheinlich noch mehr annehmen, tatsächlich. Weil die Coaches, so nennt man ja die teilnehmen, die haben danach alle eine neue Position gefunden. Und ich habe auch einige, die sagen, ja, ich würde mich schon gerne irgendwie selbstständig machen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist oder ob ich traue mich nicht so ganz. Da hängt ja schon was mit dran. Mhm. Und da bin ich nicht diejenige, die dann gleich sagt, ja, du bist aber perfekt fürs Coaching, für die Selbstständigkeit. Sondern wenn es nicht passt, dann sage ich das denen auch. Also ich, natürlich verpackt, schön verpackt. Ne? Ich sage, du bist jetzt nicht fähig zur Selbstständigkeit, sondern wenn das mit mir übereinstimmt und ich sehe das, dann geht das oft in diese Richtung und ich unterstütze die dann auch in der Neugründung. Also es ist spannend. Ich habe aktuell drei Kandidatinnen, die sich tatsächlich dazu entschlossen haben, zu gründen. Und ich freue mich darüber so sehr, dass es wieder welche gibt, die den Mut haben, eine Praxis zu gründen.
Definitiv, das kann ich voll nachvollziehen. Aber das bedeutet, das muss schon ein gewisser Leidensdruck dann da sein, bis man sich...
Den Begriff hatte ich gerade auch im Kopf, Jana, ja.
Ja. Leidensdruck, das, der Begriff, den trifft es richtig gut, ja. Ja. Tatsächlich ist es so. Also ich habe aktuell keine Studienabgänge.
Ah, okay.
Das sind alles entweder Mamis, ich sag's jetzt einfach mal, Mütter, die Kinder haben, die nach einer Zeit wieder zurückkehren wollen. Und auch da besteht natürlich die Angst, kann ich das denn noch? Wer nimmt mich denn? Kann ich denn meine Arbeitszeit damit verbinden mit meinen Kindern? Weil die wollen meistens, und das ist auch okay, gar nicht Vollzeit arbeiten oder die Nachtschichtdienst oder Wochenenddienst schieben. Ja. Deswegen. Und die anderen sind halt diejenigen, die dann so in diesem Hamsterrad sind, in diesem Druck, dass sie ja eigentlich den ganzen Tag arbeiten, keine Zeit für Essen und Trinken haben, keine Zeit zum Nachbereiten der Fälle, sondern von einem Patienten zum nächsten springen, total gestresst sind und eigentlich fertig sind und dann sagen, ich kann nicht mehr. Man schafft es auch einfach psychisch und physisch nicht mehr.
Ja. Vielleicht können wir da mal kurz reingehen und ich kann ja kurz an der Stelle erzählen, woher wir uns kennen, Tatjana. Ich war bei dir als Coachee.
Ja.
Und ich fand es total spannend, was du da an Tools mitgebracht hast, mit denen du arbeitest. Willst du kurz erzählen, nur damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das funktioniert?
Ich finde ja, das Großartige ist ja, dass es für alle kostenlos ist, die arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet sind. Und da würde ich gerne noch schnell den Unterschied erklären. Mhm. Arbeitssuchend heißt nur, ich bin gemeldet bei der Agentur für Arbeit, bekomme aber kein Geld und mein Arbeitnehmer weiß gar nichts davon, sondern ich orientiere mich nach einem neuen Job um.
Ja, wichtiger Hinweis. Das heißt, das hat mich damals sehr lange davon abgehalten, das zu machen. Ich dachte, das kommt irgendwie irgendwo an.
Das ist ganz wichtig, ja, weil man immer Angst hat, dass der Arbeitgeber was davon erfährt. Und das ist gar nicht so. Und man ist dann gelistet und man kann einen AVGS beantragen, einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nennt sich das ganze Ding. Und also bei einem Berater, man wird ja wie gesagt gelistet, bekommt eine Nummer und dann kann man danach fragen und sagen, hey, ich bin von Arbeitslosigkeit bedroht. Mhm. Ja, es kann sein, dass ich jetzt bald meinen Job verliere. Oder ich schaffe es psychisch einfach nicht mehr. Es ist mir einfach zu viel. Ich habe das Gefühl, ich bin im Burnout. Ich muss was ändern. Mhm. Und dann kriegt man eben diesen AVGS. Dann schreibt man mich an, sagt, hey, guck mal, ich habe den AVGS. Kann ich bei dir die Karriereberatung für Tierärzte machen? Und genau, dann vereinbaren wir einen persönlichen Termin. Das ist ein Einzelcoaching, also es ist komplett für den Coachee so individuell, dass wir uns, ich richte mich nach den Zeiten und klar, also so wie es halt reinpasst und geht über 6 Wochen und das sind 5 Module und das erste Modul ist ein Kennenlernmodul, dass man, ich kriege dann immer den Lebenslauf vorher, dass ich weiß ungefähr, was hat der für Stationen in seinem beruflichen Leben gemacht. Frag auch Fragen drumherum, also außerhalb des Berufes, weil es halt auch wichtig ist, was bringt diese Person als ein Package mit. Ja. Da spielen auch Belastungen mit rein und das ist, was Karim auch vorhin gesagt hat, dass es halt schon so ein Stück in die Psychotherapie auch mit reingeht. Mhm. Also ich bin kein Psychologe, aber es sind oftmals auch Fälle dabei, wo man sich denkt, da ist schon vieles im Argen. Der könnte psychologische Behandlung oder Betreuung brauchen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber es ist einfach, um denjenigen aufzufangen. Und für mich zeigt es auch, wie tickt diese Person? Was ist für den gut? Und das zweite Modul ist dann über ein wertebasierter Test, sage ich jetzt mal. Es hört sich schlimmer an, als es ist. Es ist eigentlich, wir bewerten ja alles in unserem Leben. Innerhalb von ein paar Sekunden sagen wir, es ist gut oder schlecht oder es passt in unser System oder nicht. Und da ist es eben auch so, man hat da 4 Durchgänge und ordnet eben Werte im Verhältnis zueinander an. Und das Ergebnis, ich hatte bis jetzt noch niemand, der gesagt hat, so bin ich gar nicht, das passt überhaupt nicht zu mir. Also es passt wirklich, was dann rauskommt und man kriegt sogar noch eine berufliche Empfehlung. Also passt man für den Verkauf, fürs Marketing, als Geschäftsführer. für Finanzen zum Beispiel. Also man sieht dann wirklich, ist der dafür geeignet, sehr gut geeignet oder gar nicht. Mhm. Und das werten wir dann aus. Und Modul 3 ist dann die Darstellung aller beruflichen Felder für Tiermediziner. Also es gibt ja nicht nur die Industrie, es gibt ja auch noch andere Bereiche. Und die gehen wir dann zusammen durch, je nachdem, wie viel Vorerfahrung der Coachee eben schon hat. Er sagt, ja, das weiß ich schon, das können wir ein bisschen kürzer machen, mach doch den Bereich bitte näher. Und Modul 4, da geht's dann in den Bewerbungsprozess. Das heißt, ich helfe Ihnen beim Lebenslauf erstellen, beim Bewerbungsschreiben. Also ich begleite immer. Die schicken mir das zu, ich gucke drauf und sage, hey, das ist cool oder das musst du ändern, das ist zu lang. Mach den Lebenslauf bitte nicht auf 4 Seiten, sondern vielleicht maximal auf 1,5 Seiten. Toll wäre 1 Seite. Das klingt immer so kurz, aber genau. Aber es ist halt für den Bewerbungsprozess sehr wichtig, dass derjenige die Möglichkeit hat, sich wirklich optimal zu präsentieren. Und Modul 5 ist dann die Phase, wenn derjenige den Vertrag unterschrieben hat, so das Onboarding, das Begleiten. Ja, so, das sind so die Inhalte.
Einmal Rundum-Paket.
Jo.
Ich wollte noch kurz ergänzen, besonders diese Wertetest, das passt ja unglaublich gut zu diagnostikgetriebenen und evidenzorientierten Tiermediziner und Tiermedizinerinnen. Das ist so richtig schön, ne? Weil ich muss sagen, das war nicht mein erstes Coaching, das ich bei dir war. Ich habe das als Studentin schon mal gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass das damals so ein lockeres, offenes Gespräch war, wofür ich unglaublich viel Geld bezahlt habe. Und ich hatte hinterher das Gefühl so, was habt ihr denn jetzt mit mir gemacht? So, also ich meine, wir haben hier gequatscht, das ist ja ganz nett so, aber wo ist jetzt mein Mehrwert und wo habt ihr euren fachlichen Input geliefert? Das hat mich deutlich mehr abgeholt, muss ich sagen, dass man da wirklich, ist jetzt super klischee-mäßig, ist mir bewusst, ne, aber da kommen so Daten und Zahlen raus und anhand derer kann man sich orientieren. Also für mein Gehirn war das sehr passend. Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Vorstellung davon gewonnen, wie das Ganze funktioniert. Und du hast es eben schon so ein bisschen angeteasert. Ich würde gerne hauptsächlich, weil wir wollen uns hier ja quasi mit der aktuellen Situation bei uns in der Branche befassen, von dir hören, was du so mitbekommst. Also du hast ja Zugang zu unglaublich intimen Gedanken, Gefühlen, Struggles, Vorgängen von deinen Coaches. Was hast du für ein aktuelles Bild der Lage, wenn wir es mal so grob betiteln wollen?
Also so in, ich würde es jetzt mal so in, keine Ahnung, 2, 3 Sätzen mal verfassen. Das ist, was sich ja schon lange widerspiegelt. Drum haben wir ja den Fachkräftemangel. Der besteht ja schon länger, spitzt sich aber zu, ist einfach, dass die Leute keinen Bock mehr haben, für diese Arbeitsbedingungen in der Praxis oder in einer Klinik zu stehen. Heißt, die langen Arbeitszeiten, die vielen Termine, Patiententermine für schlechtes Geld und teilweise auch für, also es ist ja eine gewisse Wertschätzung und auch der Stress innerhalb des Teams. Weil das wird ja nicht besser, je mehr Termine ich habe und je länger ich arbeiten muss, umso mehr Stress bekommt das Team und umso schlechter ist auch das Klima zwischen den Leuten.
Ja, ist ein Teufelskreis dann, ne?
Ja, und darauf haben halt ganz wenige mehr Lust, kann ich auch voll nachvollziehen. Und zum Glück ändert sich ja jetzt einiges, dass zumindest das Gehalt angepasst wird. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ein Anfangsassistent, der promoviert hat, für brutto 2.300, wenn es überhaupt ist, anfängt, dann kannst du nur den Kopf schütteln. Ja, und das ändert sich gerade zum Glück. Aber ich habe nicht nur die, sondern ich habe auch, und das finde ich, das ist ja so meine Mission, die ich verfolge. Ich möchte ja gerne, ich arbeite an allen Projekten in der Tiermedizin mit, die genau diese Arbeitsbedingungen beziehungsweise diese, ich will einfach die Arbeitsbedingungen verändern. Egal mit welchem Projekt es ist. Ich habe zum Beispiel auch letztens eine Mama gehabt, die gesagt hat, mein Mann verdient mehr als ich. Und wir mussten uns überlegen, wie viele Stunden darf ich arbeiten, weil wenn mein Mann dafür freimachen muss, weil ich jetzt arbeite, aber weniger in die Kasse nach Hause bringe, dann ist es doch klar, dass mein Mann eher arbeiten geht und ich mich um die Kinder kümmere. Da ist was falsch. Das kann so einfach nicht bleiben.
Ja. Das bedeutet, du arbeitest am System, indem du deine Coaches quasi so ein bisschen, enablest. Mir fällt leider gerade kein gutes, passendes Wort ein.
Sehe ich das richtig? Mir fällt da gerade die Gehaltsverhandlung ein, weißt du? Wenn ich, viele haben überhaupt gar keine Ahnung, was sie verlangen dürfen. Ja, und wir reden jetzt nicht nur von den großen Ketten, aber wenn wir beim Gehalt eben bleiben. Ich hatte da eine Coachie, die gesagt hat, ich würde gerne mehr verdienen, aber ich weiß gar nicht, was ich verdienen kann. Und das ist jetzt eigentlich in allen Bereichen. Und ich habe Gott sei Dank den Einblick mittlerweile durch meine lange Berufserfahrung, dass ich weiß, was man verdienen kann, was auch durchsetzbar ist. Heißt jetzt nicht, dass ich die Preise nach oben treibe, sondern dass einfach die Leute ordentlich bezahlt werden. Und dann habe ich sie ermutigt zu sagen, jetzt sagen Sie mir erstmal, was Sie verdienen wollen. Das ist ja diese Gehaltsverhandlung ist immer ein sehr diffiziles Thema, weil ja keiner übers Geld reden möchte oder darf. Bei mir dürfen Sie es, deswegen habe ich diesen Einblick. Und wenn die mir dann teilweise erzählen, was sie verdienen, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Und dann geht es in der neuen Position um die Gehaltsverhandlung. Und da sage ich jetzt, sprich doch mal diesen Wert aus, den du im Jahr verdienen möchtest. Und das trauen sie sich oft gar nicht. Das schöne Erfolgserlebnis war dann, dass die dann in diese Gehaltsverhandlung gehen und auch wenn es in der Praxis, das läuft ja immer so ein bisschen lockerer ab, ne? Man kommt da rein, hat sich beworben, wird zum Vorstellungsgespräch in Anführungsstrichen eingeladen, heißt eigentlich, du kommst rein in die Praxis, bekommst alles gezeigt vom Geschäftsführer oder Praxisinhaber. Und dann wird es so beim Durchlaufen, wird dann gesagt, und wie findest du es? Ja, finde ich cool, ja, ich finde dich auch toll. Möchtest du Probearbeiten? Ja. Nach dem Probearbeiten hat es dir gefallen, passt zu uns, kannst einen Job haben. So locker läuft es ja da ab. In der Industrie läuft es ja ganz anders ab. Und dass man dann sagt, hey, ich hätte gerne diesen Betrag X. Das bin ich wert, das ist meine Arbeit wert. Und das, wenn du mich haben möchtest, möchte ich, dass du mir das bezahlst. Und da hatte ich eine Coachie, die war so glücklich, weil sie sagte, ja, und ich habe das dann ausgesprochen. Ich habe diesen Betrag ausgesprochen und dann sagte die Praxisinhaberin, ja, okay, kriegen wir hin. Und die war mega happy.
Egal und was, das kommt so,
ja. Genau. Ja. Und die ist jetzt glücklich und verdient mehr und hat den gleichen Stress aber.
Ja. Okay. Das heißt, es ist aber schon auch, wenn du sagst, du erreichst die Leute viel an Umbruchstellen, dann ist da viel Unsicherheit auch dabei, weil nicht so ganz, also ich meine, ist ja eine Sache, nicht zu wissen, was man vielleicht verlangen kann an Gehaltstechniken, aber auch, wenn man nicht so richtig mehr weiß, was auf einen zukommt.
Du meinst, wenn man als Studienabgänger in die Praxis kommt?
Nee, oder auch nach einer längeren Pause wieder. Oder eben, wenn du dir einen Wechsel vorstellen kannst in die Industrie, aber da noch nie warst.
Also durch meine Erfahrung kann ich Ihnen das natürlich allen mitgeben. Also ich war natürlich nicht in allen Bereichen der Industrie tätig, aber wenn du in der Industrie, wenn du den Ablauf, der ist ja überall ungefähr gleich. Also wenn du da mal warst, kannst du viel Transferleistung machen. Ja, dass du weißt, wie läuft, also von Anfang an mal, wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab. Ja, das kann ein Bewerbungsgespräch, der erste Termin, der kann einfach bis zu 2-3 Stunden dauern, ja, wenn es einer genau wissen will. Und dann gehst du in die zweite Runde und also den Prozess, dann wie läuft so ein Onboarding ab? Wie sind die Strukturen? Ist es ein großes Unternehmen, ein kleines? Ist es ein internationales Unternehmen mit deutschem Sitz quasi, mit Sitz in Deutschland? Oder ist es ein kleines oder sogar ein Start-up? Das sind ja alles so, das macht das Arbeiten so ganz anders. In einem Start-up, wo es noch keine Strukturen gibt, wo noch keiner weiß, wir wollen zwar nach ganz nach oben, aber wer für was zuständig ist und bist du dein Mädchen für alles, wenn du diese Position machst, das kann ich denen halt allen mitgeben. Und das macht es, glaube ich, so spannend, weil man dann, weil ich dann zum Beispiel, wenn du eine Coachie oder einen Coachie hast, die zum Beispiel Strukturen braucht dann und feste Abläufe, weil sie sich da am besten wohlfühlt und oder vielleicht gerade aus einem Burnout gekommen ist, die braucht einen ganz geregelten Ablauf, die braucht kein Start-up, wo es dann heißt, hey, kannst du mal da jetzt länger arbeiten oder jetzt kommt hier das und das und das ist zwar spannend, aber unglaublich kräftezehrend. Also für so jemand würde ich jetzt nicht sagen, bitte geh in ein Start-up, sondern Such dir wirklich einen Job, der Strukturen hat, den schon diese Position schon länger gibt, mit einem festen Ablauf. Und genau, also da gibt's ganz viele Sachen, die man denen sagen kann.
Mhm. Ja, stimmt. Den Einblick hat man von außen nicht.
Ja. Wollen wir zu unseren Standardfragen kommen, sozusagen, Jana?
Mich würde noch eine Sache kurz interessieren, Tatjana. Gibt es auch den umgekehrten Fall? Also du hast jetzt viel gesprochen von Klinikerinnen und Klinikern, die irgendwie ja durch sind. Hast du auch Leute aus der Industrie?
Ich überlege gerade. Also ich habe immer wieder Kandidaten und Kandidatinnen, die mit dieser Liebe natürlich noch im Herzen rumlaufen und sagen, ich bin jetzt in der Industrie, ich würde vielleicht doch gerne noch mal in die Praxis zurückgehen. Yeah. Und tatsächlich glaube ich eher nein. Also ich muss echt gerade überlegen. Wenn, dann ist es vielleicht nur, keine Ahnung, 2% oder so. Der Großteil geht tatsächlich raus aus der Praxis. Und das macht mir so Angst, weil es eigentlich gar nicht nötig wäre. Ja. Und ich arbeite aktuell noch an einem Projekt, wo wir einfach unsere Kollegen und Kolleginnen motivieren wollen, kommt in die Praxis zurück, bleibt bei uns. Ja, es ist, man kann vieles verändern oder kommt nach der Babypause zurück oder kommt generell schon mal nach dem Studium in den Beruf. Es gibt es ja auch schon mittlerweile, dass sie gar nicht erst anfangen.
Oh, ich habe da verrückte Zahlen gehört. Irgendwie zwischen 30% und 40%, je nach Bundesland, Richtig. Die gar nicht erst in den Beruf starten oder keine Approbation beantragen. Gar nicht mal
die Approbation. Ja. Richtig.
Ja. Ja. Es ist eine verrückt hohe Zahl.
Warte, die nicht die Approbation was?
Beantragen, die zwar die Abschlussprüfung machen, aber nicht die Approbation für die quasi klinisch-praktische Tätigkeit überhaupt haben wollen.
Warte, aber musste man da was beantragen? Ich erinnere mich nicht mehr.
Doch, du musst es beantragen, aktiv nach deinem Studienabschluss.
Aha, und aber, Entschuldigung, ich kannte diese Zahl jetzt nicht, deshalb gibt es da ein Follow-up? Also weiß man, was die dann machen?
Ja, das ist irgendwie große Blackbox. Das sind keine gesicherten Informationen, die ich jetzt sage, das ist alles irgendwie von Hörensagen. Vielleicht könnt ihr da, wenn ihr die Folge hört und mehr wisst, uns kurz Rückmeldung geben. Es gibt anscheinend in einem Bundesland oder einzelnen Bundesländern Telefonnummern, wo man sagen kann, ja hier, ich weiß jemanden, bei dem das so gelaufen ist, um da dann quasi Zugriff auf die Leute zu bekommen und eben genau diese Fragen stellen zu können. Mhm. Also ich glaube, die Arbeitshypothese war so ein bisschen, dass einige halt ja quasi entweder schon im Studium schwanger waren oder dann ziemlich direkt mit der Kinderplanung einsteigen und deswegen nicht im Job ankommen.
Aber dann würde ich ja trotzdem die Approbation beantragen, wenn ich eh schon durch bin, oder?
Würde ich auch eigentlich denken, schon. Aber...
Das klingt so ein bisschen, sorry, wie ich das so sage, aber nach so einem alten weißen Männerargument, so die einfache Lösung. Ja. Oh ja, die werden ja schwanger, deshalb arbeiten die nicht. Und das ist ja bestimmt irgendwie ein bisschen... diffiziler irgendwie. Also,
das ist eine Blackbox auf jeden Fall.
Das würde mich interessieren.
Ja, da mich auch.
Mal forschen. Ja, also wenn ihr da irgendwie irgendwas wisst oder vielleicht so eine Person seid, dann oder jemanden kennt, keine Ahnung, dann schreibt uns mal bitte, dass wir da mal ein bisschen mehr erfahren, weil das wäre ja super spannend.
Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein riesiger Pool an, wenn wir jetzt über den Fachkräftemangel reden. Die Leute, die zwar das Wissen bekommen haben, das Studium abgeschlossen haben, aber nie im Job landen. Also.
Weil ich verstehe ja so dieses ganze Abwandern oder irgendwie einen YouTube-Kanal aufmachen oder so, das kann ich alles nachvollziehen. Aber das, was ich halt, dieses gar nicht die Approbation beantragen, das finde ich krass. Ja. Weil dann. Okay. Wir bleiben dran, wir forschen. Jetzt unsere Standardfragen. Wie kriege ich jetzt da einen Übergang hin? Gar nicht. Also, pass auf. Wir stellen zwei Fragen, die quasi so ein bisschen der rote Faden durch diese Folgen sind. Und die erste, die da kann ich keinen Credit für nehmen, die kommt von Jana, die finde ich ganz fantastisch. Wenn du eine Sache in der Branche von jetzt auf gleich ändern könntest, Tatjana, was wäre das?
Die Arbeitsbedingungen.
Erzähl doch mal, was würdest du denn so in Stichpunkten, was würdest du denn ändern?
Also wir haben ja gerade viel über Mütter wahrscheinlich auch gesprochen, wo man dann sagt, naja, wenn die ein Kind bekommen hat, dann ist es schwieriger und ich bin Mama von 3 Kindern, also ich weiß, wovon ich spreche. die Arbeitsbedingungen, damit sich einfach auch die Mütter unter den Tiermedizinerinnen trauen, im Job zu bleiben, weil du wirst auch so degradiert irgendwie. Jetzt bist du Mami und jetzt können die Kinder ständig krank werden und du bist ja nie da, also stell ich dich auch erst gar nicht ein. Die Frage darf ja nicht gestellt werden im Bewerbungsgespräch. Ist ja eine Tabufrage, aber trotzdem kriegst du es ja irgendwie raus und trotzdem musst du mit deinem Arbeitgeber ja irgendwie eine Vereinbarung treffen, dass wenn dein Kind krank ist, dass du halt dann doch los musst. Ja? Das ist halt einfach so. Oder du machst ein Arrangement mit deinem Partner, mit deinem Mann, und sagt, hey, ich bin heute in der Praxis, bist du bitte erreichbar, falls was ist, ich im OP stehe und kann nicht weg, logischerweise.
Ja, ja.
Aber das ist eine krasse Doppelbelastung für die Mütter. Mhm. Und da ist es egal, ob du ein, zwei oder drei Kinder hast, ist völlig egal. Du musst natürlich für dein Kind erreichbar sein. Aber das sollte kein Ausschlusskriterium sein, dass die Frauen erst gar nicht eingestellt werden. Und heutzutage ändert sich natürlich, weil jeder froh ist, wenn er einen Tierarzt bekommt, der in der Praxis arbeiten möchte. Also sage ich jetzt mal ganz böse und ich hoffe, es nimmt mir niemand übel, nehme ich jeden. Hm. Und das soll abgeschafft werden. Hm. Also das Verständnis, dass wir sind, keine Ahnung, ich schmeiß mal eine Zahl, irgendwie roundabout 90% Frauen in diesem Beruf mittlerweile. Und gerade da muss sich das ändern. Also da muss... Ich hätte noch ganz viele Dinge, die ich ändern könnte.
Ja,
also
sag
auch
ruhig
das,
mal.
Dass wir uns,
mach's ruhig konkret.
Dass wir uns von Betriebswirten, und ich hoffe, das ist mir kein Betriebswirt jetzt böse, aber wir Tiermediziner ticken einfach anders. Und wir sind nicht nur zahlengesteuert, ja. Und man kann uns natürlich Zahlen vorgeben, die wir erfüllen müssen. Aber wir ticken anders. Und ich habe noch keinen Tiermediziner oder Tiermedizinerin kennengelernt, mit der ich überhaupt null klargekommen bin. Also wir sind ein eigenes Völkchen.
Ja,
wir verstehen
total,
uns irgendwie immer.
Ja. Total.
Wir haben alle ein Helfersyndrom, sind alle ein bisschen crazy, aber
ja, ey, total. Absolut, ja.
Aber, und wenn du dir dann, und das ärgert mich irgendwo so ein Stück weit, dann von Betriebswirten oder von zahlengetriebenen, und Karim, nimm es mir nicht übel, wenn ich jetzt sage Männern, aber es sind meistens Männer, die das machen.
Ja, absolut. Mansplaining ist real.
Ja. So ist es. Und da hoffe ich halt, dass ich auch ein bisschen, ich bin keine Frauenrechtlerin, um Gottes Willen, da bin ich ganz weit weg. Aber mir geht es darum, dass die Frauen sich auch ein bisschen mehr auf die Hinterbeine stellen. Und ich erlebe das ganz oft, dass sie immer sagen, ich traue mich das nicht. Mhm. Und doch, traut euch das. Wir können das. Mhm. Ja. Wir haben wirklich echt viel gelernt, wir haben viel studiert, wir haben ein hohes Wissen, wir können das und es ist abrufbar und es ist wie wahrscheinlich in jeder mündlichen Prüfung, wo du reingehst und sagst, oh Gott, kann ich das denn jetzt alles, was ich jetzt hier heute gelernt habe? Und du denkst, du kannst nichts und gehst rein und kriegst eine Frage und denkst, hey cool, weiß ich noch, habe ich alles gelernt und das ist alles noch da und das ist so, traut euch. Ja.
Ich habe das nur zu diesem Elternthema. Also gerade Mütterthema habe ich das jetzt natürlich nur proxymäßig bei meiner Frau mitbekommen, bei der Geburt unseres Kindes, dass was für ein krasses Organisationstalent das ja auch erfordert, irgendwie so ein Kind und Beruf zu managen. Und wir haben uns das halt irgendwie aufgeteilt, weil ich ja selbstständig bin und sie jetzt auch. Aber trotzdem, es erfordert halt einfach super viel Skill. Und wenn man dann irgendwie in der Berufswelt bei vielleicht Unternehmen, die das nicht so genau verstehen, dann irgendwie gesagt worden, ja, kriegen sie das dann organisiert? Dann denkt man sich halt schon so, bitch please, also ich kriege ein Kind organisiert. Also natürlich kriege ich da eine komische Popelaufgabe hier organisiert. Also, ja.
Und es ist gut, dass du das sagst, weil, und das ist das, was ich unseren weiblichen Kolleginnen immer gerne mitgebe, habt mehr Selbstbewusstsein.
Ja, sicher.
Und die Männer haben das per se immer mehr als die Frauen. Ja, die überlegen immer, kann ich das wirklich? Wir sind so 120%. Nicht, dass ihr Männer ungenauer seid, ganz und gar nicht. Aber Männer haben einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die sagen, hey, natürlich kann ich das. Ja, hey, ich habe dieses Studium gemacht, wir haben ein Kind zusammen. Natürlich kriegen wir das organisiert. Ja.
Aber das ist natürlich auch, ich meine, das ist ja so ein bisschen unser Ansatzpunkt, auch ein Problem des Studiums, weil da natürlich ganz viel alte Männer halt sitzen und die dann halt den weiblichen Studierenden einreden, ihr könnt ja eh nicht so viel. Und wenn das so früh dann schon beginnt, dann ist es natürlich schwierig, sich da im eigenen Schopf irgendwie rauszuziehen oder Selbstbewusstsein irgendwie aufzubauen.
Ich danke dir dafür. Das ist wirklich ja, ist so, wo du im Studium schon mitbekommst, naja, die kommen doch sowieso, die studieren doch sowieso nur, damit sie einen Typen abkriegen, den sie heiraten können. Das ist das eine. Dann über die Hälfte ist gar nicht im Beruf tätig, weil sie sowieso ja danach Kinder kriegen. Das ist eigentlich verlorene Zeit. Und es sind, zumindest war es zu meiner Studienzeit noch so, die, ich nenne sie jetzt einfach die alten grauen Herren.
Ist das Momo oder? Ist das nicht so, wo die Zeit rauchen, die alten grauen Männer?
Egal. Ja, ja.
Die
ja,
alten grauen Herren,
ja,
genau. Ja. Die nicht lachen.
Ja, genau.
nee, aber die dann im Prinzip ja sagen, super, jetzt werden es immer mehr Frauen und früher waren wir alles, das war noch ein Männerberuf und jetzt kommen die ganzen Frauen da reingedrückt und die dir dann auch in diesen mündlichen Prüfungen das Gefühl geben, du kannst nichts. Und ich war während meiner Studienzeit, ich bin irgendwann in eine Jungen- oder junge Männergruppe gewechselt, weil ich zum einen das Gezicke untereinander irgendwie nicht mehr ertragen hatte in meiner Gruppe. Mhm. Und bin in eine ganz nette Prüfungsgruppe gekommen. Wir waren zu fünft. Und ich weiß es noch, es war allgemeine Patto und wir saßen da drin und wir wurden geprüft. Und ich war immer die Erste, die dran kam. Und wirklich in den drei Runden hatte ich jedes Mal das Gefühl, ich bin durchgefallen, ich kann nichts. Der hat mir kein Feedback gegeben. Der hat gesagt, ja, und der Nächste. Und dem hat er geholfen. Und überlegen Sie doch mal und denken Sie doch mal da dran. Ich habe bestanden, ich habe mit einer 3 bestanden, es war alles gut, aber ich hatte bis dahin das Gefühl, ich bin durchgefallen und den anderen hat er geholfen ohne Ende. Mhm. Und so zog sich das durch das ganze Studium. Dann bist du fertig und denkst dir, ich kann eigentlich nichts. Mhm. Und irgendwann möchte ich dann nochmal Familie bekommen, also Kinder bekommen und Familie gründen. Schwierig. Also ich glaube, da könnte man auch schon einiges erneuern, verbessern und entstauben.
Ja.
Dann, sorry, Jana, du hast ausgeholt. Wolltest du noch was einwerfen?
Nee, ich wollte versuchen, das nochmal zusammenzufassen, aber sag ruhig.
Ich wollte jetzt eigentlich den Bogen bekommen, weil wir jetzt so super down sind.
Also ich, wenn ich so versuche, das unter einen Strich zu bringen, was du jetzt erzählt hast, Selbstvertrauen ist ein Punkt, Verständnis auf beiden Seiten, hauptsächlich auch von Arbeitgeberseite ist ein Punkt. Also wenn du Sachen, also die ja im Prinzip von so mittelbar zu den Arbeitsbedingungen beitragen. Habe ich das richtig aufgenommen, Tatjana, dass das so die Sachen sind, an denen du arbeitest und die du gerne ändern würdest, unterm Strich?
Ja.
Ja, ja. Ganz wichtig. Okay, Karim, du darfst.
Jetzt kommt der Bogen. Unsere Abschlussfrage. Was macht dir denn Hoffnung?
Was macht mir Hoffnung?
Okay, lange Überlegungszeit.
Na, ich habe bei mir schießen so viele Gedanken gerade durch den Kopf, wie zum Beispiel 22. November Erhöhung der GOT, dass wir ab 1. Oktober, dass die Tarife erhöht werden müssen für die Tierarzthelferinnen oder TFAs. Das heißt also, die Gehaltsschraube, an der wird gedreht. Und dass der Beruf vielleicht wieder attraktiver wird, das macht mir Hoffnung. Ja, ist ehrlich gesagt brauche ich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Input von dir in Bezug auf Hoffnung.
Okay, was? Oder Jana, hau du rein.
Nee, ich habe das vorhin schon bei dir so ein bisschen rausgehört, Jana, dass du gesagt hast, es ändert sich gerade, dass die Gehälter angepasst werden. Und also, wenn ich versuche, mich bei dir reinzudenken, dann würde mir wahrscheinlich sehr viel Hoffnung geben, dass du siehst, dass deine Methode funktioniert, dass du sagst, deine Coaches wechseln den Job und oder die passen für sich die Bedingungen an. Und es ist möglich, da Einfluss zu nehmen. Man ist dem System nicht so ganz so ausgeliefert.
Ja, das ist richtig. Das gibt mir wirklich Hoffnung und das macht mir auch richtig Spaß. Das muss ich da auch nochmal dazu sagen. Das ist, bereitet mir jedes Mal Freude zu sehen, wir haben die optimale, und das ist nicht übertrieben, die optimale Lösung gefunden für denjenigen und der ist glücklich. Und wichtig ist ja, dass ich dann in diesem Bereich, für den ich mich entschieden habe, auch länger bleibe und nicht nach einem halben Jahr wieder sage, ich bin unglücklich, sondern das passt für mich. Und was mir auch Hoffnung macht, ist, dass ich jetzt gerade, also es sind natürlich noch eine kleine Zahl, aber es gibt wieder Kolleginnen, die sich trauen, sich selbstständig zu machen.
Ja.
Und das finde ich toll.
Ja.
Und ich hatte, da würde ich gerne noch was einschmeißen. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die Gott sei Dank in der Praxis tätig ist. Die macht Pferd und Kleintiere. Und mit der tausche ich mich immer aus. Wir bequatschen immer berufspolitische Themen sehr angeregt und ausgiebig und freuen uns immer und haben super coole Ideen, wozu ich viel zu wenig Zeit habe. Aber die stehen in der Pipeline. Also es gibt einige Sachen, die man für die Tierärzte, die in einer Praxis, in einer unabhängigen Praxis arbeiten. Also da haben wir ganz viele Ideen. Und es freut mich, dass wir halt, dass sie auch sagt, na, bitte traut euch, macht euch selbstständig, kommt in die Praxis und geht nicht nur, das muss ich vielleicht auch noch sagen, geht nicht nur in Kliniken, um die High-End-Medizin kennenzulernen, sondern geht auch in eine, in Anführungsstrichen, normale Kleintierpraxis. Auch da kann man echt tolle Sachen lernen und Fälle bearbeiten, nachbearbeiten, sich mit Kollegen austauschen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Trend, dass man sagt, ich gehe nur in die High-End-Medizin, weil ich alles maximal lernen möchte und macht sich diesen unendlichen Druck. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Traut euch auch in eine, Anführungsstrichen, normale Praxis zu gehen. Man lernt da eine Menge auf einem Level, der kannst dich ja trotzdem weiterbilden. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du sagst, du kannst die Sachen dann nicht, sondern du lernst es halt vielleicht in 6/8 der Zeit. Mhm. Und nicht in 8/8, mhm. Ne, so voll Stress.
Du hast einen super guten Job gemacht, gerade Tatjana unsere nächste Folge anzuteasern. Das hätten wir niemals so schön eingebaut bekommen. Eventuell kommt zu diesem Thema noch ein bisschen mehr, wollt. Ich würde aber ganz gerne von meiner Erfahrung zu dem, was du gerade gesagt hast, noch kurz einhaken, weil du die High-End-Medizin angesprochen hast. Ich habe da keine Daten zu, aber es ist einfach ein persönliches Gefühl. Diese Kluft zwischen, wir sind an der Universität und lernen da natürlich die Golden Standards und die High-End-Medizin versus draußen in den Praxen der Realitätscheck. Ich empfinde das schon auch als problematisch. Mhm. Weil du natürlich irgendwie mit einem anderen, wenn du es, und viele von uns sind so gestrickt, das weiß ich, dass man alles besonders richtig machen möchte. Und dann kommt man mit den Ansprüchen aus der Universitätsmedizin nach draußen und ist vielleicht sogar so ein bisschen orientierungslos, was denn geht, was man machen kann. Und oh, das ist ja jetzt aber nicht quasi das Protokoll, was jetzt eine Uni-ICU fahren würde, was aber natürlich draußen auch gar nicht unbedingt funktioniert. Also das ist sicher ein Punkt, den besprechen wir vielleicht Karim, wir können doch sicher noch mal jemanden von der Uni hier reinholen.
Ja, wir können ja mal jemanden aus der Radiologie einer Uni, die uns sehr vertraut ist, holen, die seit einem halben Jahr kein MRT haben und die dann auch vor so dem Problem standen, so, oh, wie, kein MRT, was machen wir denn jetzt?
Naja gut, dann müssen die ja auch ein bisschen mehr arbeiten wie draußen.
Genau.
Also ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass da diese Kluft besteht. Unterm Strich höre ich das jetzt bei dir auch raus. Wir sind alle froh, dass sich an vielen Stellen was tut und vor allen Dingen auch, dass so viele Leute aktiv werden. Ne? Du startest eine Initiative. Vielleicht, wenn das soweit ist, bist du herzlich hier nochmal eingeladen, das da nochmal mehr zu erzählen und vorzustellen.
Sehr gerne.
Wir sind jetzt hier irgendwie am Start und machen was. Und genauso gibt es ja noch sehr, sehr viele weitere Menschen, Organisationen, die sich in dem Feld engagieren. Das ist auf jeden Fall was mir ganz viel Hoffnung macht.
Ja.
Das stimmt.
Cool.
Sehr gut.
Dann haben wir es.
Ja, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, Tatjana? Haben wir irgendeine Frage nicht gestellt, was du gerne erzählen würdest? Hast du das Gefühl, du konntest hier einen guten Einblick geben?
Doch, ich glaube, vielleicht im Nachhinein fällt mit einem andere ein oder so, aber. Aber nee, ich finde, es ist eine runde Sache. Ich finde, wir haben gute Themen besprochen oder angesprochen, gute Bereiche. Doch.
Ihr findet auf jeden Fall den Link zu Tatjanas Website, zu ihrem Consulting, in den Shownotes und klickt da mal drauf. Schaut euch das mal an. Da steht dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben, was sie alles anbietet.
Und was ihr tun müsst, um dahin zu kommen.
Yes, genau.
Können mich auch einfach anrufen.
Oder das ist sogar noch besser, ja. Aber vielleicht ist die Hürde, weißt du, erstmal lesen, dann anrufen, so.
Oder so, genau.
Cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Ich bin total gefreut, bei euch zu sein.
Cool. Dann bis nächstes Mal.
Wir hören uns wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Schönen Tag.
Freue ich mich schon.
Ciao. Tschüss.